Inforadio Podcast.
Willkommen zu unserem Forum Wirtschaftsfaktor Happiness. Wir greifen ein Thema auf, das in der Gesellschaft mehr und mehr an Bedeutung zu gewinnen scheint. Aber was hat Wirtschaft eigentlich mit Glück oder Zufriedenheit oder besser noch mit Wohlbefinden zu tun? Wenig, denken die einen. Andere sehen einen Zusammenhang und belegen, dass zufriedene Arbeitnehmer effektiver arbeiten. Nur warum nehmen in Deutschland die Burnout-Erkrankungen in den letzten Jahren rapide zu? Was ist los in deutschen Unternehmen? Darüber wollen wir diskutieren. Hier im RBB in Berlin begrüße ich Psychologen und Unternehmer. Auf der Unternehmerseite möchte ich als erstes Gabriele Nöldner begrüßen, Unternehmerin und Buchhändlerin. Stefan Schwarz ist Präsident der Berliner Handwerkskammer und Chef des Reinigungsunternehmens GRG mit 3000 Mitarbeitern. Eine Mittlerin zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ist Lisa Zimmermann. Sie ist Psychologin und arbeitet heute als Coach in Unternehmen. Ja, und auf der Seite der Wissenschaften begrüße ich Professor Dr. Karl-Heinz Ruckriegel, Professor für Volkswirtschaft in Nürnberg. Einer seiner Schwerpunkte ist die Makroökonomie und die psychologische Ökonomie. Und er ist hier als Glücksforscher. Schön, dass Sie da sind. Und ich begrüße Dr. Matthias Schmidt, Professor an der Berliner Beuth-Hochschule und Geschäftsführer des Instituts für werteorientierte Unternehmensführung. Schön, dass Sie gekommen sind. Ja, mein Name ist Ute Holzhey und ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Herr Ruckriegel, fangen wir mit Ihnen an. Was ist denn eigentlich Glück? Was ist ein glücklicher Arbeitnehmer?
Was ist Glück? Also Glück wird in der Glücksforschung verstanden als subjektives Wohlbefinden, wobei wir hier zwei Aspekte trennen müssen, die natürlich dann auch zusammenhängen. Aber zunächst mal wird es getrennt. Einerseits das emotionale Wohlbefinden. Hier geht es sozusagen um das Glücklichsein im Moment. Also es geht hier um das Vorhandensein einer positiven Gefühlslage und die Abwesenheit einer negativen Gefühlslage im Hier und Jetzt. Und zum anderen gibt es das sogenannte kognitive Wohlbefinden, wobei es hier um die Frage eines dauerhaften Gefühls geht. Es geht um die Frage der Zufriedenheit. Also wie zufrieden bin ich, alles zusammengenommen mit meinem Leben, mit meinem bisherigen Leben. Und hier ist es natürlich so, dass man eine Abwägung vornimmt und es abgleicht mit den Erwartungen, die man hat.
Was bedeutet das jetzt auf den Arbeitnehmer übersetzt, dass er keine Hemmnisse hat, in den Betrieb zu gehen, dass er gerne in den Betrieb geht und dort zufrieden ist?
Ja, das sind ja zwei Sachen. Das ist einerseits ist die Frage, wie schaut es aus mit dem täglichen Ablauf von Gefühlslagen im Unternehmen? Bin ich ständig konfrontiert mit negativen Erlebnissen oder überwiegend die positiven? Das ist die eine Sache. Und dann alles zusammengenommen ist die Frage natürlich die, wie zufrieden bin ich, wenn ich alle Aspekte zusammennehme und etwas einen weiteren Blick ansetze mit meiner Arbeit, mit meinem Arbeitsplatz. Und hier gibt es ja Zahlen. Es gibt hier Zahlen aus dem sozioökonomischen Panel und die zeigen ja ganz eindeutig, dass in Deutschland hier sich was getan hat, seit 1984 bis jetzt, und zwar eine Verschlechterung. Auf der Skala von 0 ganz und gar unzufrieden bis 10 ganz und gar zufrieden lagen wir 1984 bei ungefähr 7,7 und jetzt liegen wir beim Wert bei 6,8. Also es hat sich hier schon was gezeigt, und zwar zum Schlechteren.
Genau, es ist ja auch einer der Gründe, weshalb wir hier diese Sendung machen, darüber diskutieren wollen. Wir werden da später noch näher drauf eingehen. Herr Schmidt, Sie haben ein Institut für werteorientierte Unternehmensführung. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, was das ist. Und meine Frage auch an Sie ist, wir haben jetzt über die Arbeitnehmer gesprochen, sprechen wir über die Arbeitgeber. Was macht so ein Arbeitgeber glücklich, wenn der Gewinn steigt, oder ist das nicht alles?
Ja, also zunächst zum Thema Werteorientierung oder was werteorientierte Unternehmensführung eigentlich bedeutet. Es ist, wenn Sie so wollen, eine alltagstauglichere Form des schweren Begriffs Unternehmensethik, was eigentlich der Dachbegriff dieser Vorstellung ist. Die Frage ist, an welchen Werten orientieren sich Unternehmen bzw. auch das Management insgesamt, um in ihrem wirtschaftlichen Prozess zu bestehen. Die Frage ist jetzt immer auf die Frage, was macht Arbeitgeber glücklich, was macht Unternehmer glücklich. Orientieren wir uns hier immer an dem maximalen Erfolg, an dem maximalen Ertrag.
Shareholder Value als Stichwort?
Shareholder Value als Stichwort und auch als Stichwort für wertorientierte Unternehmensführung. Dagegen aber unsere Abgrenzung mit dem werteorientierte Unternehmensführung, wo es um Werthaltungen in der Gesellschaft geht, auch bei den Mitarbeitenden geht. Und die Frage im Kern, zielt darauf, wie kann ich das Profil des Unternehmens oder die Wertehaltungen im Unternehmen mit den veränderten pluralen Werthaltungen in der Gesellschaft ausbalancieren, um unternehmerisch erfolgreich zu sein.
Wir haben hier jetzt zwei Unternehmer sitzen. Frau Nöldner, Sie haben eine Buchhandlung. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter, Sie haben 5, glaube ich, nicht? 5 Mitarbeiter. Haben Sie sich da schon mal Gedanken darüber gemacht, dass Ihre Arbeitnehmer wirklich auch zufrieden sind mit Ihnen und dem Unternehmen und Sonstiges? Oder sagen Sie, in so kleinen Betrieben spielt das nicht so eine große Rolle?
Also ich glaube, man kann sich das überhaupt nicht leisten, dass die Mitarbeiter nicht zufrieden sind. Weil Lohnkosten und Lohnnebenkosten sind der Hauptbestandteil der Kosten. Und wenn ich Geld zahle, dann will ich was dafür haben. Und ich kriege halt eine gute Leistung nur von Leuten, die engagiert sind, die ihre Arbeit gerne machen und die, ja, die auch jeden Morgen gerne kommen oder die überhaupt kommen. Und
und das war jetzt so eine Betonung, dass Sie sagen,
naja, Krankenstand und so weiter, das ist alles ein Thema bei unzufriedenen Mitarbeitern. Und hohe Fluktuation ist ein Thema bei unzufriedenen Mitarbeitern. Das heißt, ich möchte meine Mitarbeiter so behandeln oder ich behandle sie so, dass sie kommen, dass sie zufrieden sind und dass sie ihren Job machen. Also ich habe nicht den Anspruch, sie glücklich zu machen. Das halte ich für überschätzt. Also von meiner Seite. Also wenn meine 5 jeden Tag kommen und dabei irgendwie auch noch ein nettes Gesicht machen, bin ich schon ganz zufrieden. Also natürlich sollen sie ihre Arbeit machen, darum geht es.
Also neben Ihnen sitzt eine Coach, die frage ich jetzt gleich, ob das so eine richtige Einstellung ist. Aber zuerst Herrn Schwarz, Sie haben ja nur 3.000 Mitarbeiter und das Problem ist ja, Sie haben ein Reinigungsservice-Unternehmen. Die Arbeitnehmer sind ja auch immer noch außerhalb, die sind ja im Prinzip nicht in Ihrem Betrieb, sondern arbeiten immer in anderen Betrieben. Wie weit ist es für Sie wichtig, dass Ihre Arbeitnehmer zufrieden sind? Wobei ich Sie ansprechen möchte, ich glaube, in einem Punkt haben Sie Ihre Arbeitnehmer schon glücklich gemacht. Sie haben von Jette Job eine Uniform entwickeln lassen. War das eine Motivation?
Ja klar, das war der Sinn und Zweck der ganzen Sache. Wir haben zum Thema Zufriedenheit, gerade in einem großen Unternehmen mit 3.000 Mitarbeitern, ich spreche ja nicht mit jedem Mitarbeiter ständig und kann sozusagen nicht ständig seine Gefühlslage reflektieren. Deshalb müssen wir in unserem Unternehmen, und das machen wir seit sehr vielen Jahren, das systematisch machen, und zwar in Form einer Mitarbeiterbefragung. Wir befragen unsere Mitarbeiter regelmäßig letztendlich über ihre Zufriedenheit mit unterschiedlichen Dingen, also vor allem mit Führung. Das ist ganz wichtig. Wie fühlen Sie sich von Ihren Vorgesetzten behandelt? Wie fühlen Sie sich informiert von Ihren Vorgesetzten? Auch das ist ein ganz wichtiger Faktor für Zufriedenheit. Aber wir fragen natürlich auch so Themen ab, wie seid ihr zufrieden mit eurer Arbeitskleidung? Und es ist wirklich erstaunlich, es ist für viele unserer Mitarbeiter das Thema Nummer 1, und zwar seit vielen Jahren gewesen, absolut, auch bei Betriebsversammlungen. Wenn wir gesagt haben, jetzt erzählt auch mal, was stört euch im Unternehmen, womit habt ihr Probleme? Jetzt kann man sagen, Gott sei Dank ist es nur die Arbeitskleidung, aber es ist ein Dauerbrenner gewesen. Haben wir gesagt, wenn wir da investieren an der Stelle, dann tragen wir vielleicht auch dazu bei, dass unsere Mitarbeiter zufrieden sind, vielleicht der eine oder andere glücklich ist, aber bei uns war noch viel wichtiger, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin auch ein Stück weit erleben die Wertschätzung für ihre Arbeit. Also gerade Reinigungskräfte sind ja häufig so in der normalen Wahrnehmung relativ weit unten in der sozialen Skala, was ich finde nicht gerechtfertigt ist, weil sie machen einen harten Job, sie machen einen wichtigen Job, den alle gerne in Anspruch nehmen. Jeder freut sich über ein sauberes Büro oder über saubere Sanitäranlagen, aber die Wertschätzung ist häufig nicht da. Und unser Ansatz bei diesem Thema Arbeitskleidung mit Jette Job war, dass wir gesagt haben, genau diese Wertschätzung für unsere Mitarbeiter wollen wir auch in der Arbeitskleidung zum Ausdruck bringen. Ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Und in der Tat, die Rückmeldung der Mitarbeiter war, wir sind stolz. Wir fühlen uns gewertschätzt.
Also das ist richtig gut angekommen. Ja. Ich will das jetzt nicht überstrapazieren, aber das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wie man auf einen ganz einfachen Weg Mitarbeiter zufriedener machen kann, sie vielleicht auch mit in das Unternehmen einbeziehen kann. Frau Zimmermann, Sie gehen ja nun in die Unternehmen. Also wenn es ein Problem gibt, werden Sie angerufen. Wie ist das? Was hat das für Auswirkungen, wenn Arbeitnehmer sich unwohl fühlen in einem Betrieb?
Eine ganz wesentliche Auswirkung ist, was also schon angesprochen wurde, ist, dass dann eben sehr viele Arbeitnehmer krank werden. Also dass das in diese Krankheit hineinführt und in diese Unmotiviertheit, die ja oft dann auch hinter dem Kranksein steht. Also krank sein kann man auch mit Kränkung gleichsetzen. Und das sind ganz Themen, die oft sehr subtil sind, ja, die sich sehr subtil auswirken, die aber unheimlich bedeutsam sind und für die es leider zu wenig Bewusstsein gibt. Das ist etwas, was ich feststelle, dass es immer wieder zu wenig Bewusstsein gibt. Ich meine, was Sie beide jetzt gesagt haben als Unternehmer, da würde ich sagen, Sie sind also mit von dem, was ich erlebe, oft auch Ausnahmeunternehmer, also dass sie sich so viel Gedanken darüber machen, dass ihnen sozusagen das gute Klima in ihrem Unternehmen sehr am Herzen liegt und sie dann sich wirklich beschäftigen damit. Und das Thema Wertschätzung und Anerkennung ist ein Riesenthema, ist das größte Thema überhaupt. Und davon gibt es viel zu wenig in den Unternehmen. Das ist aber wechselseitig. Also was für mich immer der Kernpunkt ist in den Coachings, ist diese wechselseitige Beziehung, die bewusster zu machen, dass sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer ja in der wechselseitigen Beziehung und in der wechselseitigen Abhängigkeit stehen. Und wenn das bewusster ist und dafür, wenn es dafür mehr Anerkennung gibt und Wertschätzung und auf diese also auf diese Bedürfnisse auf beiden Seiten geachtet wird und beide Seiten ihre Verantwortung nehmen und auch die Konsequenzen aus der Verantwortung, also wirklich ihren Job tun, beide Seiten, dann kann ein wirklich gutes Betriebsklima entstehen. Und das, was Sie gerade gesagt haben, finde ich ganz, ganz besonders wichtig, weil ich habe ja auch eine Beratungslinie, die heißt Best Business Style, wo es wirklich um Präsentation geht und Aussehen und Auftreten von Mitarbeitern in Unternehmen. Und diese physische Komponente, also wie stehe ich da, wie wirke ich, die ist unglaublich wichtig, weil die Menschen stehen ja da, also ganz physiologisch, ja, und haben, also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel in Banken arbeite oder in Versicherungen, die sind ja mit ihren Kunden konfrontiert und viele hätten gerne, in Banken zum Beispiel, wünschen sich eine Uniform, wo aber von der Geschäftsleitung gesagt wird, nee, das machen wir nicht, aber diese Unsicherheit auf diesem gerade physiologischen, also in diesem physiologischen Faktor ist unglaublich groß. Also von daher haben Sie, würde ich sagen, Ihr Ohr sehr geöffnet, also für so ein Kernanliegen Ihrer Mitarbeiter. Und das ist schon sehr beachtlich. Also das spricht für Sie wirklich als Danke. Unternehmer. Ja, also kann ich nur sagen, der wirklich auf die Bedürfnisse guckt und in diese wechselseitige Beziehung geht.
Herr Schmidt, Sie haben sich gemeldet.
Ja, ich würde mich gerne in die Diskussion an der Stelle einschalten, auch diese Punkte nochmal aufgreifen, also Uniform. Zum einen auch diese Wechselseitigkeit zwischen Mitarbeitenden, Unternehmer, Ebene. Was spielt da eigentlich zusammen? Und für mich wäre die Frage dann auch, spiegeln diese, die Uniform, die Sie jetzt haben, die Bekleidung, spiegelt die so etwas wie Ihre Werte, die Sie sich vorher vielleicht überlegt haben, im Unternehmen wieder? Oder wie geht man da ran? Also man könnte jetzt einen Katalog vorlegen und sagen, tippt mal drauf, was dir am besten gefällt. Oder man überlegt, wofür stehe ich denn eigentlich und versucht das dann auch wieder über Äußerlichkeiten, in dem Falle die Uniform oder die Kleidung zu transportieren. Herr Schwarz, wenn Sie
noch. Ja, also genauso haben wir es gemacht. Wir haben natürlich, ist die Uniform jetzt nicht frei entstanden nach sozusagen den Ideen einer Designerin, sondern sie soll zum Ausdruck bringen unsere, man nennt das Neudeutsch Corporate Identity, also unser Wertesystem letztendlich im Unternehmen. Und da kommen zum Beispiel so Werte wie Teamfähigkeit zum Ausdruck, Agilität, Freundlichkeit, auch kann man ja auch durch Kleidung gut zum Ausdruck bringen. Das alles kommt da rein und übrigens ist das ganze Projekt auch nicht so entstanden, dass da jetzt nur Designer dran saßen und gezeichnet haben, sondern das wurde in der Interaktion mit unseren Mitarbeitern entwickelt, was für die übrigens auch eine sehr spannende Erfahrung war. Ja. Die haben ihr Input sozusagen direkt reingegeben und so wurde dieses Thema dialogisch angegangen zwischen den Experten und denjenigen, die es nachher auch tragen.
Der Wohlfühlfaktor ist also, das haben wir jetzt vielleicht hier gerade gelernt, sicher ein Wirtschaftsfaktor. Umso erstaunlicher ist, dass in vielen deutschen Unternehmen etwas falsch läuft, denn die Burnout-Erkrankungen nehmen rapide zu und verursachen Kosten in Milliardenhöhe. Dazu gleich mehr. Zufriedene Beschäftigte arbeiten effektiver, das ist offenbar erwiesen. Nur scheint diese Erkenntnis bei vielen deutschen Unternehmen noch nicht angekommen zu sein. Und diese Erkenntnis ist umso erschreckender, als dass die Arbeitnehmer wohl künftig Diskussionen um die Rente mit 67 hin und her meiner Meinung nach bald bis 70 arbeiten müssen. Darüber diskutieren wir mit der Buchhändlerin Gabriele Nöldner, mit dem Berliner Handwerkskammerpräsidenten Stefan Schwarz, mit Lisa Zimmermann, Business Coach und den Wissenschaftlern Karl-Heinz Ruckenregel und Matthias Schmidt. Tja, Burnout, was läuft eigentlich in den Unternehmen falsch? Ich nenne mal einige Zahlen. Nach einer Untersuchung der Friedrich-Ebert-Stiftung stieg die Zahl der wegen seelischer Störungen bedingten Krankheitstage von 1990 bis 2008 von knapp 3 auf 10,5% und der Anteil der Frühverrentung wegen psychischer Erkrankungen nahm im gleichen Zeitraum von 15 und jetzt, das hat mich wirklich erstaunt, auf 36% zu. Das ist enorm. Frage an die ganze Runde. Was läuft falsch? Können die Vorgesetzten, können die Manager nicht leiten? Können sie nicht managen? Oder sind vielleicht auch einfach die Arbeitnehmer zu faul? Könnte ja auch sein, dass sie sagen, wir wollen gar nicht mehr arbeiten. Also was ist dort los in deutschen Unternehmen? Herr Ruckriegel.
Man kann vielleicht das Ganze noch etwas fortsetzen mit Zahlen. Und zwar, wenn man so die Gallup-Umfrage nimmt zum Engagement Index und die sind ungefähr pro Jahr immer dieselben Werte, dann liegt ungefähr der Wert für Arbeitnehmer, die lediglich Dienst nach Vorschrift machen, bei knapp 70%. Der Wert für Beschäftigte, die schon innerlich gekündigt haben, bei 20%. Und letztlich die Hochengagierten liegen noch bei 10%. Das heißt, wir haben hier ein Riesenpotenzial brach liegen. Mhm. Und wenn man sich anschaut, was die Gallup-Umfrage im Wesentlichen hier als Ansatzpunkt sieht, ist oder sind Defizite in der Personalführung. Das heißt also, hier liegt wohl das größte Problem. Man kann natürlich noch andere Sachen finden, wie zum Beispiel Vereinbarkeit von Beruf und Familie etc. oder auch eine vernünftige Gestaltung des Arbeitsplatzes, damit eben Freude-Floh-Effekte aufkommen. Aber der Hauptansatzpunkt ist wohl das Problem der mangelnden Führungsfähigkeit in Deutschland. Und da gibt es ja auch Untersuchungen international, dass wir hier durchaus international nicht sehr hoch sind im Standing, verglichen mit anderen Ländern.
Dabei geben doch Betriebe Millionen, wenn nicht Milliarden, für die Weiterbildung von Managern aus. Vielleicht kurz Herrn Schmidt.
Ich würde die Frage ein bisschen erweitern. Sie hatten in Ihrer Anmoderation angesprochen, gibt es ein Führungsproblem? Ich hatte das auch bei Herrn Rückriegel eben so gehört. Die Manager vielleicht falsch ausgebildet, führen die falsch. Das Burnout-Syndrom, das scheint mir auf allen Ebenen präsent zu sein. Es gibt auch reichlich Unternehmer, Unternehmerinnen, die an Burnout leiden. Von daher scheint mir das ein gesamtes Phänomen zu sein. Viele Führungskräfte sind ja in Führungssituationen auch überfordert. Wie gehe ich jetzt mit um? Bis hin zur Frage, werden denn Führungskräfte adäquat geführt? Noch eine Frage weiter, wer führt den Unternehmer oder die Unternehmerin? Also wo kommt hier Orientierung her? Und jetzt sind wir bei Orientierungsfragen und da schließt sich ein Kreis.
Was läuft falsch in deutschen Unternehmen? Sie hatten sich eben gerade gemeldet, Frau Zimmermann, ja. Sie sind ja in den Unternehmen drin, ja. Und sehen das.
Ja, und ich sehe das auch ähnlich wie Herr Schmidt, also dass das wirklich durch alle Ebenen geht und dass das für mich wieder mit dem, was ich vorhin gesagt habe, mit dieser wechselseitigen Beziehung zu tun hat. Und was ich sehe, ist, dass ganz viele Trainings in den Unternehmen auf der Verhaltensebene ansetzen. Das heißt, sie gucken sozusagen, wie kann sich jemand so und so verhalten oder mit Techniken. Ja, aber dass kaum Trainings gucken, was macht die Beziehungsebene. Weil das Thema Beziehung und die Anerkennung der Beziehung, der Wechselseitigkeit und der Abhängigkeiten, die wirklich durch allen Ebenen gehen, ist ja ein sehr abstraktes Thema letztlich. Und das wirklich zu verstehen und zu begreifen, ist sehr komplex. Ja, und bedarf auch schon psychologischer Fähigkeiten, also oder auch zumindest eine Einarbeitung in bestimmte, eine Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen auf allen Ebenen. Aber das ist ein sehr komplexes Thema, was für mich der Kernpunkt ist.
Fehlen die Unternehmerpersönlichkeiten?
Ja, Sie sehen, Herr Schwarz macht sich wahrscheinlich sehr viel Gedanken darüber, ja, also und setzt sich sehr damit auseinander, was offensichtlich, also was aus meiner Sicht eher auch eine Ausnahme ist an der Stelle. In dieser Art von Auseinandersetzung dann mit den Bedürfnissen.
Ne? Ja, Frau Nöldner? Also ich glaube auch, dass bei Einstellungen oder auch bei Beförderungen immer noch viel zu stark auf Qualitäten wie, also ein guter Vertriebler macht große Umsätze und wird dann weiter, wird befördert, hat plötzlich Personalverantwortung, hat aber noch nie mit Personal gearbeitet, sieht es auch überhaupt nicht als seine Kernqualifikation, sondern kann eben gut verkaufen, kann sein Produkt gut unter die Leute bringen, soll jetzt aber mit 10 oder 12 Mitarbeitern arbeiten und ist in dem Moment erstmal überfordert, will aber auf der Position, auf der er da jetzt sitzt, das natürlich nicht als allererstes sagen, ich brauche eine Schulung, damit ich mit meinen Leuten klarkomme, weil das ist ja auch peinlich, weil wenn ich jetzt schon diesen gut bezahlten Job innehabe, dann will ich den auch ausfüllen, tue ich aber nicht. Und es wird totgeschwiegen. Und da ist schon ein Potenzial, wo sowas wie Gärung losgeht. Also jemand ist in einer Position, die er nur zu 90% ausfüllt. Die Sache mit den Mitarbeitern läuft nicht so optimal.
Herr Schwarz, wen befördern Sie denn? Also was gibt es da für... also jemand putzt besonders gut und dann wird er befördert. Oder Wie läuft das?
Sehr zugespitzt, aber natürlich der Punkt, den Frau Nöllner angesprochen hat, dass häufig sozusagen so befördert wird, dass auf die sogenannten Soft Skills gar nicht so großer Wert gelegt wird, sondern sagt, was kann der? War der erfolgreich in dem, was er bisher gemacht hat? Dann befördere ich ihn und dann merkt man plötzlich, es scheitert. Sage ich ganz ehrlich, ist mir in meiner unternehmerischen Praxis auch schon das ein oder andere Mal passiert, dass man, ich glaube, man nennt das das Peter-Prinzip bei den Psychologen, dass man sozusagen jemanden eine neue Perspektive bieten möchte, aber merkt, man stößt dann oder derjenige stößt dann an seine Grenzen. Ich glaube, das ist ein Fehler, der wird viel gemacht. Man versucht, den zu verhindern. Man versucht natürlich gerade, je mehr Führungsverantwortung jemand bekommt, genau auch darauf zu achten. Also wenn jemand fachlich sehr gut ist, heißt es noch lange nicht, dass er eine gute Führungskraft ist. Und deshalb würde ich auch noch mal gerne zurückkommen zu dem, was Herr Ruckriegel vorhin eingangs sagte. Natürlich ist es im Wesentlichen, ist dieser Befund, Gallup-Umfrage, 70% machen Dienst nach Vorschrift, 20% haben eigentlich innerlich gekündigt, ist ja furchtbar eigentlich. Also man ist ja auch volkswirtschaftlich eine Katastrophe. Und ich glaube, das bin völlig bei Ihnen, wenn Sie sagen, man muss da bei dem Thema Führung ansetzen. Ich glaube aber, jetzt meine Einschränkung, ich glaube oder ich frage mal vorsichtig nach, haben wir Deutschen vielleicht auch im Vergleich zu anderen Ländern nicht auch einfach grundsätzlich so ein bisschen Problem mit dem Thema Glück? Also vielleicht sind wir da auch ein bisschen griesgrämiger als andere. Ich denke gerade mal so an eher mediterrane Naturen, die vielleicht auch einfach für sich als Wert auch stärker mental und verankert haben, dass Spaß auch zur Arbeit gehört. Wir sind nun mal auch vielleicht von protestantischer Arbeitsethik stärker geprägt als andere Länder und sehen Arbeit vielleicht auch ein bisschen mehr so als Askese an. Das war mal sicherlich früher auch mal so ein Erfolgsrezept unserer Wirtschaftsordnung. Ich glaube, es funktioniert heute nicht mehr. Wir müssen da mentalitätsmäßig umsteuern. Ich würde sagen, es ist nicht nur die Verantwortung von Führungskräften, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches mentales Thema, dass der Spaß manchmal so ein bisschen ausgeblendet wird. Ich glaube, die Amerikaner zum Beispiel sind da, die sagen...
Ja, Sie meinen, wir gehen zum Lachen in den Keller, ja?
Ja, genau.
Also liegt es an der Griesgrämigkeit der Deutschen, dass wir nicht glücklich sind im
Beruf? Also man kann vielleicht schon sagen, dass Kant uns schon etwas vorgeprägt hat. Und zwar Kant hat ja Glück im Sinne von eher von so einer Spaßgesellschaft verstanden und hat es natürlich dann für sich genommen als nicht so wichtig angesehen und hat mir so diese Pflichttugend gelehrt. Das haben ja andere Länder vielleicht nicht so stark abgekriegt. Okay, es gibt jetzt auch innerhalb der Managementlehre eine ganz neue Richtung, also weg von diesem Shareholder Value-Ansatz. Geht um Positive Management. Da geht es darum, auf der Basis dieser Erkenntnisse der Glücksforschung bzw. positiven Psychologie, was kann man machen, damit man sozusagen hier das Positive, also diese Zufriedenheit im Unternehmen fördert und vor allem die Beziehungen das Gewicht zukommen lässt, die es eigentlich haben, die eigentlich diese Beziehungen haben und auch haben müssen.
Herr Schmidt?
Den Eindruck, dass wir sehr stark auf so einer Symptomebene herumdoktoren. Also da gibt es einen Aufsatz zu dem Thema und da gibt es wieder eine Untersuchung dazu. Worum geht es im Kern? Und der Kern, der scheint mir viel, viel weiter zu gehen als jetzt eine reine Managementlehre, die immer wieder ein neues Topic publiziert, sondern was passiert da eigentlich? Und deshalb möchte ich dennoch noch einmal mehr zu der Frage zurückkommen, welchen Beitrag auch eine Wirtschaft, ein Unternehmen zu einem Sinn und Zweck gefüllten Leben leisten kann. Weil ich glaube, auch in dem Stichwort Burnout, warum machen wir das denn eigentlich? Also warum laufen Menschen so lange irgendwelchen Zielen hinterher, die sie vielleicht gar nicht, oder Ansprüchen ist vielleicht besser, Ansprüchen hinterher, die sie vielleicht gar nicht auf Dauer erfüllen können, was letztendlich zu diesen Phänomenen des Burnouts, auch dieser geistigen Leere und des Nicht-mehr-Könnens führen kann. Und da, glaube ich, ist es sehr viel wichtiger zu reflektieren, zu einem auf die eigene Person, was ist mir eigentlich wichtig und worum geht es im Leben und welchen Beitrag leistet mein Arbeitsleben dazu. Da mag es ganz unterschiedliche Typen geben, die sehr stark karriereorientiert sind, andere, die vielleicht stärker freizeitorientiert sind. Und dann auf der anderen Seite, welche Angebote kann ein Unternehmen machen, um hier eine Relation zu schaffen? Und deshalb fand ich auch dieses Beispiel mit den Uniformen, die ja irgendwo auch etwas transportieren, wie Sinn, wie Aufgabe, wofür stehen wir denn eigentlich? Weitergesprochen, die transportieren etwas wie eine Orientierung über Symbole, über Bilder, über das Design, über die Haptik und so weiter. Und ich glaube, an dieser Stelle müssen wir ansetzen und gar nicht so überlegen, wie können wir jetzt oberflächlich Beziehungen polieren und dann wird es schon. Das wird nicht.
Ich stelle mir das zum Beispiel total schwer vor, wenn ich den ganzen Tag einen Reifen herstelle. Ja, dann frage ich mich ja natürlich auch nach 40 Jahren, was hat das für einen Sinn? Was machen Sie denn da?
Also genau in so einem Setting waren wir tatsächlich schon mal drin. Und die Frage war jetzt, wie profilieren wir das Unternehmen so, dass tatsächlich auch der Beitrag für die Gesellschaft erkennbar wird? Es geht darum, zunächst herauszufinden, in der Tat, wie sich das Unternehmen sieht. Also wir haben verschiedene Ebenen und da glaube ich, dass das bei Herrn Schwarz ähnlich war mit der Uniform. Das kann man, glaube ich, analog sehen. Zu fragen, was wollt ihr denn eigentlich auf Mitarbeiterebene? Da kommen auch verschiedene Gruppierungen, mittleres Management, unteres Management, Belegschaft, Top-Management-Ebene sehen. Was wollt ihr denn eigentlich, wofür steht ihr oder wofür soll dieses Unternehmen stehen idealerweise? Und dann kann man schon mal Werteprofile abscannen, wenn Sie so wollen, herausarbeiten, die dann entsprechend abzugleichen sind, damit wir nach außen irgendwas entwickeln können, wie eine Identität, für die das Unternehmen auch steht und die das Unternehmen kennzeichnet. Und davon abgeleitet können wir dann wieder in die einzelnen Elemente gehen, sei es die Uniform, sei es das Design vom Büro, sei es bestimmte Produkte, sei es die Ansprache oder der Umgang mit Kunden und Partnern. Das ist ein Prozess, der läuft und das Entscheidende ist eigentlich dieser Prozess. Also die Reflexion, die Auseinandersetzung, was wir hier auch machen mit Themen, nur eben im Unternehmen und entsprechend auf die Bereiche heruntergebrochen.
Herr Schwarz, vielleicht nochmal eine kurze Runde.
Ich glaube, die Unternehmen fangen jetzt ganz stark an, die Situation zu erkennen. Und zwar auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des zukünftigen Fachkräftemangels. Müssen sich die Unternehmen heute etwas einfallen lassen, um auch ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und dazu gehören natürlich auch genau solche Sachen wie Sinn, Orientierung etc. zu vermitteln. Denn am Ende des Tages wird es nicht nur eine Frage der Bezahlung sein, die Mitarbeiter zu finden, die man händeringend sucht, sondern es werden eben auch ganz andere Faktoren sein. Sie sagten vorhin, Herr Professor Ruckriegel, dass für Mitarbeiter heute sehr, sehr wichtig ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Es gab gerade eine Studie, die festgestellt hat, das ist sogar wichtiger als das Entgelt. Stutzt man ja erstmal, also eigentlich arbeitet man ja, um Geld zu verdienen. Nein, da vollzieht sich auch ein Wertewandel und da müssen sich die Unternehmen heute drauf einstellen. Denn wir haben, nur mal um eine Zahl zu nennen, in Berlin-Brandenburg in wenigen Jahren, 2015, haben wir einen Fachkräftebedarf, einen Fachkräftemangel von 270.000 Menschen, nur in unserer Region. Das heißt, also das Problem ist riesig und die Unternehmen fangen jetzt an, viele machen das auch schon seit einigen Jahren, muss man dazu sagen, sich ernsthaft Gedanken zu machen, wie können sie sich aufstellen, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und wo Mitarbeiter sich wohlfühlen. Es geht nicht nur darum, dass die Bezahlung stimmt. Das ist sozusagen, das ist Basis, das muss stimmen, das setzt man voraus. Aber man muss sich heute ganz viel einfallen lassen, um zukünftig die Mitarbeiter zu finden und zu halten im Unternehmen, die man braucht. Das ist, glaube ich, eine der ganz wesentlichen strategischen Aufgaben heute für Unternehmen.
Sie hatten ja große Schwierigkeiten, nicht? Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass Sie 100 Arbeitnehmer gesucht haben hier in der Region und niemanden gefunden haben. Ist also niemand gekommen, wollte auch niemand arbeiten. Eine ist gekommen. Ja, haben Sie denn da auch nochmal überlegt, ob Sie das Angebot vielleicht verbessern oder was haben Sie dann getan?
Naja, also das ist ja schon im Grunde genommen, sehen wir es heute schon, diesen Fachkräftemangel in einzelnen Branchen. Bei uns in der Branche ist er jetzt seit 2 Jahren sehr, sehr stark vorhanden. Und genau in diese Zielrichtung gehen ja so Dinge wie die Uniform zum Beispiel. Nur als ein Beispiel, da gehen aber auch Überlegungen hin wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Da kann man sich, das machen wir gerade, wir lassen uns zertifizieren. Da gibt es also eine Initiative auch von der Bundesregierung, die unterstützt wird. Das heißt, wie kann man familienfreundliche Arbeitsbedingungen im Unternehmen schaffen? Durch Flexibilisierung von Arbeitszeiten bis hin zu Angeboten von Kinderbetreuung, was ein riesiger Engpass ist. Also was gerade bei unseren Mitarbeiterinnen, also wir merken, dass häufig Beschäftigungsverhältnisse scheitern, nämlich nicht zustande kommt deshalb, weil wir das Thema Kinderbetreuung nicht gelöst haben. Deshalb lösen wir das jetzt, müssen wir lösen. Also man merkt, und damit werden die Mitarbeiterinnen auch wieder zufriedener. Also man merkt, dass der Druck durch die demografische Entwicklung da ist und die Unternehmen das begreifen, das merke ich in unserem eigenen Unternehmen, und jetzt Initiativen ergreifen, Strategien entwickeln, um dagegen zu steuern. In dem Prozess befinden wir uns gerade und ich glaube, deshalb ist die Perspektive, glaube ich, auch ganz gut, weil das Bewusstsein ist da, die Maßnahmen sind da, die Instrumente sind da und die werden dazu führen, dass die Arbeitgeber attraktiver werden für Arbeitnehmer und vielleicht auch für mehr Zufriedenheit sorgen. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Marktmechanismus.
Das ist ja eigentlich wunderbar. Dann hat dieser demografische, schreckliche Faktor, dass immer weniger junge Arbeitnehmer auf den Arbeitsmarkt kommen, ja was Gutes. Und vielleicht findet man dann ja auch noch Möglichkeiten, dass die Menschen bis 67 dann auch gut in den Betrieben weiterarbeiten können. Ich stelle mir das gerade hier, ich meine, wer kann bis 67 putzen? Das ist ja ein Knochenjob. Da muss man wahrscheinlich sich dann auch noch einiges überlegen. Herr Ruckriegel.
Ja, also ich möchte vielleicht noch eins sagen, damit wir es nicht nur auf die Unternehmen sagen, dass hier Führungsversagen da was vorgelegen hat. Man muss ja sagen, das war vielleicht auch ein Ausbildungsversagen seitens der Hochschulen. Denn hinter dem Harvard Business Review steht natürlich auch die Erkenntnis, dass an den Hochschulen hier in dem Bereich wenig gemacht wurde. Man hat ja auch natürlich unter dem Leitbild der Shareholder Values hier auf andere Fakten geachtet, insbesondere Finanzmarkt getrieben und hat diesen Faktor wie soziale Kompetenz, wie Soft Skills einfach aus den Augen verloren. Mhm. Und das ist bisher ja auch noch nicht richtig geheilt, würde ich mal sagen. Also da ist man vielleicht, da müssten vielleicht manche sich noch mehr auf den Weg begeben, also manche Hochschulen. Und interessant in dem Zusammenhang ist auch ein Interview, das Thomas Sattelberger, der Personalvorstand der Telekom, gegeben hat. Und er hat hier stark die Business Schools angegriffen. Der hat gesagt, also die machen da mehr Gehirnwäsche. Und dann kommen Manager heraus, die man eigentlich gar nicht einsetzen kann, was dann die vernünftige Führung im Unternehmen anbelangt. Also denke ich, hier muss man aufpassen, dass auch die Hochschulen mitgenommen werden und hier muss auch massiver Druck ausgehen seitens der Unternehmen, sozusagen Hochschulen, also bildet auch im Bereich der Soft Skills aus, weil die Führungskräfte müssen das können, ansonsten sind es keine.
Darüber wollen wir auch in der nächsten Diskussionsrunde diskutieren, und zwar die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und um die Frage, wie Arbeitnehmer eigentlich bis ins hohe Alter leistungsfähig bleiben können, dazu gleich mehr. Wirtschaftsfaktor Happiness. In unserer letzten Diskussionsrunde geht es um Nachhaltigkeit der Unternehmenspolitik und die Frage, wie Arbeitnehmer bis ins hohe Alter leistungsfähig bleiben können. Wir diskutieren das mit der Buchhändlerin Gabriele Nöldner, mit dem Berliner Handwerkskammerpräsidenten und Unternehmer Stefan Schwarz, mit Lisa Zimmermann, Business Coach, und den Wissenschaftlern Karl-Heinz Ruckriegel und Matthias Schmidt. Ja, zukunftsorientierte Unternehmenspolitik, Herr Schmidt, Herr Ruckriegel. Was müssen Unternehmen eigentlich tun, um mittelfristig ihre Überlebenschancen zu sichern?
Ja, Zukunftsfähigkeit ist ja ein ganz, ganz starkes Wort, was man auch oft findet, gerade in vielen Beratungsangeboten, mit der Frage, wie stelle ich mein Unternehmen auf, damit es auch morgen, übermorgen noch leistungsfähig sein kann. Und aus unserer Perspektive vom Institut heraus ist es so, dass wir die Fragen stellen, wie finden gesellschaftliche Veränderungsprozesse statt, also was tut sich in der Gesellschaft unter dem Schwerpunkt Wertewandel, unterschiedliche Orientierungsangebote, die vorhanden sind, unterschiedliche Ansprüche und Wertehaltungen bei den Menschen in der Gesellschaft und wie können Unternehmen sich darauf einstellen. Zukunftsfähig gedacht geht es auch nicht darum, rein reaktiv vorzugehen. Wir hatten vorhin gehört, es gibt einen Marktdruck vielleicht auch unter dem Stichwort Fachkräftemangel. Wir müssen darauf reagieren. Die Frage, ein Schritt vorausgedacht wäre, wie können wir uns proaktiv darauf einstellen, wissend, da kommt etwas auf uns zu.
Herr Ruckriegel, wie ist das mit den Unternehmern? Wie müssen die sich aufstellen, um mit den Problemen zurechtzukommen?
Ich meine, es ist bekannt, dass zufriedene, glückliche Mitarbeiter auch kreativ sind, auch engagiert sind. Das heißt, also hier ist zunächst mal der Grundansatz der Mitarbeiter. Und dann kommen auch neue Ideen zum Tragen, dann kommen auch Ideen, was die Produktivität anbelangt und so weiter zum Tragen, wenn Mitarbeiter engagiert sind und sich begeistern lassen. Die Frage ist die natürlich, was kann man machen? Hier geht es einerseits eben um diese Work-Life-Balance. Das ist natürlich nicht nur, geht nicht nur um zeitliche und örtliche Arbeitsflexibilisierung, das geht auch um Wiedereinstiegsprogramme, das geht um Personalservice, es geht aber auch um Gesundheitsprogramme. Dann geht es darum, dass man versucht, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu schaffen, dass sie das, was sie tun, als Berufung begreifen. Also nicht nur als Job zum Geld zu verdienen, sondern als Berufung zu begreifen. Und wenn man das hat, dann geht man gern, dann tut man gern die Arbeit, weil man einfach sich zufrieden fühlt, aufgehoben fühlt und die Zeit im Fluch vergeht. Wichtig ist auch der Sinn. Man muss eigentlich den Sinn erkennen nach dem Motto, was bringt das, was ich tue, für die Gesellschaft? Sei es im Sinne von guten Produkten, sei es im Sinne von Umweltschutz, aber auch, dass man sagt, okay, dann haben wir wenigstens einen Teil von Mitteln, die wir zur Verfügung stellen können, um irgendwelche gesellschaftlichen Projekte voranzubringen. Und schließlich kommt es auf die Mitarbeiterführung drauf an. Ganz wichtig, geht es um so Sachen wie Interesse am Mitarbeiter als Menschen, nicht nur als Kostenstelle oder überhaupt nicht als Kostenstelle. Dann Förderung der Weiterbildung, Förderung von Teamarbeit, Vorbildfunktion der Führungskräfte, Zubilligen von Entscheidungsfreiheit und ganz, ganz wichtig, Fairness in jeglicher Hinsicht. Und ich würde mal sagen, da kann man auch älter werden mit so einem Ansatz.
Ja, älter werden in Ihrem Unternehmen, ich meine als Arbeitnehmer, wie soll das funktionieren? Haben Sie sich da schon mal, Herr Schwarz, Gedanken darüber gemacht? Ich meine, welcher Arbeitnehmer kann bis 67 putzen? Das geht es doch kaum.
Ja, doch, gibt es. Also putzen, reinigen, Serviceleistung erbringen, das kann man bis ins hohe Alter hinein. Man muss sagen, also in bestimmten Bereichen ist es eine körperliche Aufgabe. Also wer 30 Jahre, ich sag mal, jetzt in der Außenreinigung tätig war, der hat auch körperliche Probleme und Verschleißerscheinungen. Und glaube, dass es ganz wichtig ist, dass der Arbeitgeber hier eine große Verantwortung hat, aber auch ein großes Eigeninteresse hat. Denn wir steuern auf die Rente mit 67 zu. Irgendwann werden wir die Rente mit 70 haben. Da ist die Demografie ganz erbarmungslos. Da steuern wir drauf zu. Da müssen wir uns als Unternehmen drauf einstellen. Was ist der Schlüssel, um dahin zu kommen? Also neben dem, was wir jetzt an Soft Skills und so weiter, Führung etc., Betriebsklima genannt haben, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass sich die Unternehmen heute bei ihren Weiterbildungsangeboten auch darauf einstellen. Und da sind wir nicht gut aufgestellt. Also Sie haben vorhin Universitätsschelte betrieben.
Hochschulschelte.
Stimmt, aber ich glaube auch, dass hier die Kooperation zwischen Hochschulen und Unternehmen verbessert werden muss, dass die Unternehmen aus sich selber heraus auch viel mehr Initiativen ergreifen müssen, um Menschen, die, sage ich mal, noch arbeiten müssen, vielleicht aufgrund der veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen, Sozialgesetzgebung, aber auch vielleicht auch noch arbeiten wollen, weil sie sagen, ich will nicht mit 60 oder mit 62 aufs Abstellgleis gestellt werden. Und
finanziell noch ist auch nicht können wahrscheinlich.
Und finanziell, genau, wegen der Rahmenbedingungen. So, genau. Und jetzt ist es doch, also in so einer Situation plus Fachkräftemangel, bin ich doch als Unternehmer gefordert, etwas zu tun. Und ich habe ja, wenn der Mitarbeiter 40 Jahre lang im Unternehmen gearbeitet hat, der hat ja doch trotzdem eine ganze Menge Kompetenzen erworben. Der hat doch einen immensen Erfahrungsschatz, den ich auch als Unternehmer einsetzen kann, zum Beispiel in der Ausbildung von jungen Menschen. Und da, glaube ich, ist das Unternehmen heute ganz stark gefordert, sozusagen den Dreh hinzubekommen über Weiterbildung oder auch einfach durch flexible Einsatzmöglichkeiten diesen Menschen auch eine Perspektive zu geben.
Ich finde, das hört sich total toll an. Frau Zimmermann.
Also ich finde das alles wunderbar, was Sie sagen, und das ist alles richtig in der Theorie. Meine Erfahrung ist, dass ich ganz oft von Unternehmen dann gerufen werde, wenn es Probleme gibt, wenn es Schwierigkeiten gibt. Ich spreche mit Unternehmensleitung, ich spreche mit Personalleitung, und im Grunde wissen die meisten das. Also dieses Wissen ist ja angekommen. Ja? Das Problem ist die Umsetzung. Und das finde ich alles wunderbar, was Sie sagen, aber es ist so wirklich sehr theoretisch. Und da stecken ja ganz viele Unternehmensleiter, Personalleiter, stecken ja fest, wie wird das wirklich umgesetzt, dieses Wissen? Wie geht es wirklich, zufriedene Mitarbeiter zu schaffen oder diese Führungskompetenzen wirklich zu entwickeln? Und das ist die große Frage. Also da sehe ich auch das große Problem. Ich sehe, dass dieses wunderbare Wissen angekommen ist, nur wie wird das wirklich umgesetzt? Das ist im Grunde die Frage, an der Unternehmen ganz stark feststecken.
Oder vielleicht dann auch irgendwann mal, wenn sie sich nicht umstellen können, scheitern.
Das kann sein. Also das ist die momentane Situation. Also die Gutwilligkeit oder das Wissen ist da, nur die Umsetzung. Ja.
Frau Nöldner.
Also Frau Zimmermann hat jetzt gerade was gesagt, was ich ganz, ganz wichtig finde. Wir sind jetzt nur ein ganz kleiner Laden, aber ich habe früher in einem 130-Leute-Unternehmen gearbeitet und da war es genauso. Die Mitarbeiter waren unzufrieden, die Führungskräfte waren geschult und dazwischen gab es eine Riesenlücke. Da war einfach es war nicht verzahnt, es war keine, und es hatte was damit zu tun, dass es, ja klar, es gibt Hierarchien, es gibt in Unternehmen immer Hierarchien, die einen gucken auf die anderen runter und die anderen gucken neidisch hoch, und daraus resultiert oft auch so eine freizeitorientierte Schonhaltung. Euch gebe ich nicht meine ganze Kraft. Diese 70%
Freizeitorientierte Schonhaltung?
Ja, das sind die 70%, die herumkriegen mit der inneren Kündigung, also nicht mit der inneren Kündigung, sondern dieses Problem, dieses nicht, also der Dienst nach Vorschrift. Ich mache das, was ich machen muss, und ich lasse mir nicht zu Schulden kommen, aber ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt nicht das, was ich wirklich zu geben habe. Das gebe ich meinen Enkeln, das gebe ich meinem Holzboot, das gebe ich meinem Motorrad und eventuell noch meiner Datsche in der Uckermark. Und wenn wir das kriegen, wenn wir diese Energie kriegen, wenn wir diese, das, was man vielleicht Liebe nennt oder das Engagement und das Feuer, die Leidenschaft, genau, dann haben wir wirklich gewonnen.
Ich wollte mal fragen, diese Arbeitnehmer, was hatten Sie gesagt, Arbeitsschonhaltung?
Freizeitorientierte Schonhaltung.
Freizeitorientierte Schonhaltung eingenommen haben. Sind die denn glücklich? Die sind doch nicht glücklich, oder?
Na, auf der Arbeit sind sie nicht glücklich, aber da sind sie ja auch nur 8 Stunden. Danach wissen sie ja, wohin sie projektieren, was ihnen dann danach das Glück verschafft. Das, was sie in der Freizeit machen können, ihre Familie, ihre Enkel etc. Die sind auf der Arbeit nicht glücklich, deswegen arbeiten sie ja auch nicht wirklich gut.
Es gibt Arbeitnehmer, die Zahlen haben Sie genannt, Herr Ruckriegel, die ziehen sich zurück. Ich wundere mich ja sowieso, dass noch ein Auto, also bei diesen Zahlen, dass ein Auto überhaupt noch fertig wird. Nicht bei so vielen Arbeitnehmern, die sich zurückgezogen haben. Das sind ja schreckliche Zahlen. Da kann man natürlich auch sagen, ja, vielleicht sind es die Arbeitnehmer auch, die hier ein bisschen mehr tun müssten für ihr Glück, für ihr Wohlbefinden im Unternehmen. Und wenn ja, was müssten Sie tun?
Ja, ich glaube, also Schuld würde ich nicht sagen, weil Sie hatten vorhin den Begriff Schuld eingeworfen. Es hat, glaube ich, wirklich nichts mit Schuld zu tun. Das ist auch eine große Hilflosigkeit. Und das ist auch so ein bisschen fast so was wie, das schleift sich ein. Also okay, ich gehe arbeiten, das muss ich ja. Ich muss ja meine Rechnungen bezahlen. Aber so richtig gut geht es mir nur, wenn ich die Bude hinter mir gelassen habe. Und vielleicht kann man da ansetzen, dass man das überhaupt erstmal wahrnimmt. Weil ich habe unter einem Unternehmer gearbeitet, der war noch der Meinung, na, ihr könnt doch froh sein, dass wir euch überhaupt Geld bezahlen. Und das gibt's. Das gibt's immer noch. Dass die Leute, die wirklich in verantwortlichen Positionen runtergucken, die sehen ihre Mitarbeiter nicht alle als gleichberechtigte Partner. Die sind einfach das Volk. Und die haben halt zu tun. Und genauso benimmt sich das Volk denn eben auch.
Und die Unternehmen...
Wechselseitig. Sehr wechselseitig, genau was Frau Zimmermann gesagt hat. Super. Wechselseitige Abhängigkeit.
Also mit so einer Einstellung, die Frau Nöldner da gerade beschrieben hat, hat so ein Unternehmen Zukunft?
Die auf die Mitarbeiter heruntergucken? Mhm. Nee, die haben keine Zukunft. Ich glaube, darum geht es ja auch. Und ich teile auch nicht so ganz diese Einschätzung. Das Problem ist bewusst und wir haben viele einzelne Maßnahmen. Es gibt keine Verzahnung. Ich meine schon, dass es eine Verzahnung gäbe. Nur wir sollten uns vielleicht auch aus dieser Praxisperspektive, die wir hatten, tatsächlich mal trauen, auch an die Denkweise heranzugehen. Weil ich glaube, wir müssen unsere Einstellung und unseren Blick ändern, dass wir sagen, was passiert denn eigentlich hier? Was läuft hier? Was muss ich meinen Leuten bieten oder was muss ich potenziellen Mitarbeitenden bieten, damit die für mich arbeiten? Das läuft auch unter dem Stichwort Fachkräftemangel, was man auch über Marktmechanismen erklären kann, denn das, wenn ich es mal so böse sagen darf, der Wirtschaftsfaktor Arbeitskraft wird knapp oder Produktionsfaktor Arbeit wird knapp. Also muss ich was bieten. Und zugleich kann ich auch fragen, will ich nicht etwas bieten? Es ist ja nicht immer nur dieser Zwang, der da ist, sondern auch der Entwurf zu sagen, was kann ich denn eigentlich gestaltend beitragen, damit dieses Wirtschaften angenehmer wird und damit auch dieses gesellschaftliche Miteinander funktioniert.
Aber ist dieses Bewusstsein denn schon vorhanden?
Es tut sich was. Meine Beobachtung ist, es tut sich was. Also Unternehmen öffnen sich mit dieser Frage, die Sie auch angesprochen haben, wie? Die Frage ist nicht mehr, ob wir Verantwortung, ob Unternehmen Verantwortung für die Gesellschaft haben und so weiter. Das ist gar nicht mehr das Thema. Die Frage ist, wie machen wir das? Wie kriegen wir die angesprochene Verzahnung hin? Diese ganze Thematik mit Glück und so weiter, das ist irgendwie ein Zuckerguss, der sich gut verkauft. Darum geht es aber nicht.
Und dann ist so ein Glücksforscher wie Herr Ruckriegel gar nicht so wichtig.
Naja, also ich denke mal, das ist quasi bloß ein begriffliches Missverständnis. Der Punkt, es geht ja darum, wie schaffen wir die Motivation bei den Mitarbeitern und wie schaffen wir Zufriedenheit. Und das ist natürlich Sinn ein wichtiger Punkt, das ist klar, bloß Sinn ist nicht der einzige Punkt. Und dahinter steht ja sozusagen der breite Ansatz der positiven Psychologie, der jetzt massiv auch in die Managementlehre mit hineinfließt. Also von der Seite denke ich, das ist bloß eine Frage, wie man den Begriff jetzt verwendet oder nicht, aber im Prinzip haben wir wohl denselben Ansatz. Aber was ich vielleicht noch erwähnen wollte, ist, also in der Ökonomie, also in der Volkswirtschaftslehre, haben wir ja bis vor kurzem unter Arbeit immer verstanden Last, die man kompensieren muss mit dem Lohn. Und das ändert sich jetzt radikal, indem man sagt, ja, Arbeit ist ja auch Glück, Zufriedenheit. Und also von der Theorie her gesehen, ändert sich damit radikal auch diese Sichtweise Arbeitsangebot, Arbeitsnachfrage. Da wird sich radikal was ändern, auch die Theorie wird sich ändern. Aber natürlich auch für den Einzelnen. Der Einzelne muss eigentlich auch sehen, ja an und für sich, ich kann mir doch nicht leisten, dass ich 8 Stunden meines Lebens verschenke jeden Tag.
Genau.
Ich meine, das ist doch nicht effizient. Und die größere Frage ist eigentlich die, wie verwende ich meine Zeit so, damit ich eigentlich im höchsten Maße zufrieden bin mit dem, was ich mache.
Wie müsste denn so ein Arbeitsplatz aussehen, wo ich zufrieden bin? Eigenverantwortung, hatten Sie gesagt.
Ja, ich habe vorhin schon mal erwähnt. Ja,
genau.
Der Arbeitsplatz muss Flow-Effekte, also Zufriedenheitseffekte ermöglichen. Und da gehört halt dazu, dass man einerseits natürlich in gewisser Weise selbst bestimmen kann, dass die Arbeit interessant ist, dass die Arbeit natürlich auch einen gewissen Sinn ergibt für andere. Ja, und da muss man halt überlegen, wie kann dieser Sinn hergestellt werden. Das ist der Punkt. Natürlich auch die Führungskräfte müssen entsprechend dann dazu passen. Also da denke ich immer, das sind wir gar nicht auseinander.
Ja doch, wir sind auseinander, weil wir von zwei unterschiedlichen Seiten kommen. Bei mir kommt der Sinn zuerst, weil wenn Sie Werte haben wie Fairness, Flow-Erlebnisse oder was auch immer dann im Raum steht, ich brauche ja einen Ankopplungspunkt.
Ja, so mal so.
Und wenn ich den nicht habe, was heißt Fairness? Gehen Sie in ein Unternehmen rein? Fragen Sie Führungskräfte, was Fairness ist. Machen Sie hier eine Rundfrage, fragen Sie auf dem Podium. Wir sind alle dafür, dass das fair gehandelt wird. Mhm. Aber unter Fairness versteht jeder was anderes.
Ja, ich meine, es gibt da eine breite Literatur darüber, dass man weiß genau, wie man Fairness aufdifferenzieren kann.
Das liest doch keiner im Unternehmen.
Aber es geht nicht darum, was man liest. Es geht darum, wie man den Menschen weiterhilft. Also im Unternehmen. Und da muss man gelegentlich was lesen, das hilft halt nicht.
Ja, ich meine, dass wir... ich denke, ich sehe das einfach mal so, dass wir auf der einen Seite haben, Herr Ruckriegel spricht eben, wie sollte so ein Arbeitsplatz aussehen. Es ist ja auch so, dass man nicht sein Leben lang darauf warten will, dass vielleicht mal das Management oder die Unternehmensführung mal auf die Idee kommt, mir eine Sinnhaftigkeit zu geben, sondern ich finde, jeder ist ja auch noch irgendwo selber dort und kann vielleicht auch nach dieser Diskussion nochmal danach suchen oder vielleicht auch dafür kämpfen, dass er mehr Entscheidungsfreiheit an seinem Arbeitsplatz hat und sich dafür einsetzen und sich damit dann so ein kleines Fleckchen zu suchen, wo er gut agieren kann und wo er eine Sinnhaftigkeit sieht. Denn ich denke, jahrzehntelang zu warten, bringt dann ja nicht viel. Dann ist man alt und krank und geht frustriert nach Hause und das will man natürlich nicht. Sie beide hatten sich nochmal gemeldet.
Ich wollte nur nochmal sagen, an der Stelle dieser Punkt der Wechselseitigkeit, also auch der Verantwortung, auch von beiden Seiten, dass also auch natürlich auch Arbeitnehmer verantwortlich sind dafür, wie zufrieden sie sind in ihrem Beruf und nicht nur die Arbeitgeber. Das ist natürlich niemals so einseitig zu sehen. Es ist immer diese berühmte Acht, also es ist immer wechselseitig. Und das ist natürlich auch ein anderes Bewusstsein, was überhaupt erstmal in den Köpfen auch nochmal geschaffen werden muss.
Was wir hoffentlich mit dieser Diskussion machen.
Vielleicht anregen
auch machen. Es ist natürlich auch vielleicht auch nochmal eine Frage des Betriebsrates, der vielleicht dann auch in diesem Feld dann nochmal arbeiten
großes
kann.
Thema, ja.
Mehr Weiterbildung für alle anzubilden. Frau Nöldner, Sie...
Ich habe eigentlich nur begeistert zugestimmt, als Herr Ruckriegel sagte, dass die Arbeitnehmer halt ihre 8 Stunden, die sie da täglich plus 1 bis 1,5 Stunden Hin- und Rückfahrt sinnvoll nutzen wollen. Also sie wollen es ja, weil das ist ihr Leben. Da findet ihr Leben statt. Also das ist jetzt nicht, was ich vorhin mit der freizeitorientierten Schonhaltung gemeint habe, das war auch nicht abfällig, sondern es ist wirklich ein Dilemma. Es ist ein echtes Dilemma.
Ja, also ich muss sagen, ich bin ja einfach glücklich, wenn ich so eine schöne Sendung machen kann, so ein nettes Publikum habe, so nette Podiumsgäste habe und dann hoffe, dass es irgendjemand noch hört und vielleicht ein einziger vielleicht eine Idee bekommt, was er vielleicht anders machen könnte und dann hätte ich schon viel erreicht und dann hätte ich auch einen Sinn in dieser ganzen Angelegenheit. Das war unser Forum Wirtschaftsfaktor Happiness. Ich bedanke mich bei meinen Podiumsgästen, Gabriele Nöldner, Buchhändlerin, Stefan Schwarz, Unternehmer und Handwerkskammerpräsident, Lisa Zimmermann, Business Coach. Und bei den Wissenschaftlern waren das Karl-Heinz Ruckriegel, Professor für Volkswirtschaft in Nürnberg und Matthias Schmidt, Professor an der Berliner Beuth-Hochschule. Mein Name ist Ute Holzhey und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss. Danke.